ARD.
Ende der UN-Palästina-Konferenz. Weitere Länder geben Absichtserklärungen ab. Gespräche mit israelischer Regierung und Palästinensern. Bundesaußenminister Wadephul reist nach Israel. Dramatische Lage im Gazastreifen. Wie ist der Stand der Hilfslieferungen? Und ukrainisches Parlament. Präsident Selenskyj und das neue Gesetz zum Umgang mit Antikorruptionsbehörden. Hallo, ich bin Claudia Drews. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Heute am Donnerstag, dem 31. Juli. Redaktionsschluss für diese Folge war 7.30 Uhr. Zum Abschluss der Palästina-Konferenz der Vereinten Nationen haben noch weitere Länder angekündigt, einen palästinensischen Staat anerkennen zu wollen. Damit schließen sie sich Frankreich und Großbritannien an. Aus New York berichtet Giselle Uecker.
In einem gemeinsamen Dokument erklären 15 westliche Länder, dass sie Palästina entweder bereits anerkannt haben oder diesen Schritt im September bei der UN-Vollversammlung gehen wollen. Zum Beispiel Kanada, das als drittes G7-Land neben Frankreich und Großbritannien ein Zeichen setzen will, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Unter den Unterzeichnern sind auch europäische Staaten wie Portugal, Irland oder Luxemburg, genau wie Finnland oder Australien. Weitere Staaten sollen sich dem Appell ebenfalls anschließen, fordern sie. Als weiterer Erfolg der Palästina-Konferenz gilt, dass sich erstmals arabische Länder von der terroristischen Hamas distanziert haben. Sie forderten deren Entwaffnung und Entmachtung und die Freilassung israelischer Geiseln.
Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen reist Bundesaußenminister Wadephul heute nach Israel. Bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Saar will er für die deutsche Position werben, wonach die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu die Situation schnell verbessern muss. Morgen trifft Wadephul dann auch noch Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde. Laut den Vereinten Nationen kommen immer noch viel zu wenig Hilfsgüter im Gazastreifen an. UN-Mitarbeiter hätten zuletzt nur 3 Transporte mit Lebensmitteln und Treibstoff durchführen können. Für weitere Lieferungen hätten keine Genehmigungen durch Israel vorgelegen. Deutschland will sich wahrscheinlich zum Wochenende an den Luftabwürfen von Hilfsgütern über dem Gazastreifen beteiligen. Diese Abwürfe aus der Luft sind umstritten. Wir haben darüber auch schon in der vorherigen Ausgabe ausführlich berichtet. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv schaut in seinem aktuellen Bericht noch einmal auf die verzweifelte Lage der Menschen in Gaza und den aktuellen Stand der Hilfslieferungen.
Am Abend kommen wieder Bilder von Toten aus dem Gazastreifen. Sie sollen Dutzende Leichen vor einem Krankenhaus in Gaza-Stadt zeigen. Der Direktor des Krankenhauses sagt, am Grenzübergang in Zikim im Norden seien innerhalb von 2 Stunden 37 Menschen getötet und mehr als 270 verletzt worden. Sie hatten versucht, an Hilfsgüter zu gelangen. Die Bilder scheinen den Erfolgsmeldungen der israelischen Armee zu widersprechen, die die LKW auflisten, die täglich in den Gazastreifen kommen. In den letzten Tagen waren es angeblich zum Teil über 200, weit weniger als vor Beginn des Gazakriegs. Die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation berichtet, seit Ende Mai habe man fast 100 Millionen Essen verteilt. Doch immer wieder gibt es Tote. An den 4 Verteilstellen der GHF sind schon über 1000 Menschen getötet worden, zum Teil erschossen von israelischen Soldaten. Viele LKW werden geplündert, entweder von verzweifelten Menschen oder von bewaffneten Banden. Vor allem die Schwächsten haben kaum eine Chance auf die Hilfen, doch Menschen wie die verwitwete Nisrin Ismail aus Beit Lachia im Norden versuchen es immer wieder. Sie sagte der Agentur Reuters, 4 oder 5 Monate leiden wir schon, seit sie den Übergang in den Süden geschlossen haben. Früher hatten wir Linsen und Pasta, heute nichts. Alles wurde teuer, wir sind hilflos. Meine Kinder sterben an Hunger, deshalb bin ich hier. Sie leiden den ganzen Tag, sie schreien den ganzen Tag, sie wollen essen. Israels Armee sagt, sie habe sogenannte humanitäre Korridore eingerichtet. In manchen Teilen des Gazastreifens gebe es nun täglich für ein paar Stunden Feuerpausen. Doch die Transporte sind kaum gesichert. Immer wieder sieht man Plünderungen. Dann versuchen die Menschen, an so viel zu kommen, wie sie tragen können. Ein Teil der Güter landet zu völlig überhöhten Preisen auf dem Markt. Israel könnte die Transporte sichern, müsste als Besatzungsmacht im Gazastreifen dafür sorgen, dass die Hilfsgüter bei denen ankommen, die sie brauchen. Doch Kritiker sagen, die Aufstockung der Hilfe in den letzten Tagen bringe noch keine Verbesserung, sei vor allem Symbolpolitik. Auch das, was Deutschland nun tun will, indem man sich an Luftabwürfen beteiligt. Dabei kann ein Transportflugzeug weniger Nahrung tragen als ein LKW, die Abwürfe gelten als teuer, ineffizient und alles andere als zielgerichtet. Über 50 Paletten wurden in den letzten Tagen abgeworfen, ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen Kritiker. Und manchmal landen die Güter im Meer, berichtet Kamil Kur'an, der AP, der in Dir al-Balah versucht hat, an Hilfe zu kommen. Sie haben die Hilfe abgeworfen und sie ist im Meer gelandet. Die Hälfte der Leute ist im Meer ertrunken. Der Tee ist voller Wasser, das Mehl, das ist unbrauchbar. Man sollte die Grenzen öffnen und Hilfe reinlassen. Diese Luftabwürfe sind entwürdigend. Das ist Entwürdigung, keine Hilfe. Außenminister Johann Wadephul wird bei seinem Besuch in der Region auch über die deutsche Beteiligung an den Luftabwürfen sprechen, die am Wochenende beginnen könnte. Lara Dofiwat von Ärzte ohne Grenzen Deutschland sagt, die unzureichende Versorgung der Menschen in Gaza, der weiterhin grassierende Hunger sei kein logistisches Problem, sondern ein politisches. Daran würde der Abwurf von Hilfsgütern nichts ändern.
Die Luftabwürfe sind natürlich auch nicht zielführend. Wir haben eben vor allem Frauen, Kinder, Schwangere, die dringend Ernährungsprodukte bräuchten und genau die kommen eben nicht zu diesen Abwurfstellen. Was sich dann durchsetzt am Boden ist tatsächlich ein Kampf um diese wenigen Paletten. Das Recht des Stärkeren setzt sich durch und hier sind wir weit entfernt von einer bedarfsorientierten humanitären Hilfe.
Ärzte ohne Grenzen und andere Organisationen berichten, wie ihre Hilfsgüter an den Grenzen zum Gazastreifen von Israel ebenso blockiert werde wie die Verteilung. Geht das so weiter, dürfte sich die humanitäre Krise im Gazastreifen weiter verschärfen.
Ein Bericht von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Und nun schauen wir auf die Ukraine. Während das Land nach wie vor massiv von Russland angegriffen wird und es täglich neue Meldungen über Opfer und Schäden durch Luftangriffe gibt, hat zuletzt auch ein innenpolitisches Thema für Schlagzeilen gesorgt. Es geht um den Umgang Kiews mit Antikorruptionsbehörden. Heute wird das Parlament der Ukraine voraussichtlich ein Gesetz verabschieden, das zwei wichtigen Antikorruptionsbehörden ihre Unabhängigkeit sichert. Präsident Selenskyj hat es eingebracht und damit seinen Fehler von vergangener Woche korrigiert. Dazu hatte ihn der Protest der Zivilgesellschaft in der Ukraine und der Druck aus der EU gebracht. Florian Kellermann berichtet aus Kiew.
Das ukrainische Parlament wird sehr wahrscheinlich das wieder rückgängig machen, was in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt hatte. Die de facto Entmachtung von zwei zentralen Antikorruptionsbehörden. Sie sollen wieder unabhängig von den Entscheidungen des Generalstaatsanwalts werden und damit unabhängig von politischem Einfluss. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj gab zu, die Neuregelungen, die er durchs Parlament gebracht hatte, seien ein Fehler gewesen. Doch mit dem Reparaturgesetz, das heute beschlossen werden soll, sei in der Ukraine längst nicht wieder alles in Ordnung, sagen Experten für Korruptionsbekämpfung wie Andriy Borovik von der Organisation Transparency International.
Ніякої перемоги немає. А насправді, якщо бути зовсім відвертим, ви зробили, називаємо це, культурну помилку.
Hier gibt es keinen Grund zum Feiern. Selenskyj sollte nicht nur seinen Fehler korrigieren, er sollte jetzt auch eine ganze Reihe anderer Gesetzesvorhaben anpacken, die für den EU-Beitritt der Ukraine notwendig sind und die bei ihm auf dem Tisch liegen. Er sollte jetzt mehr tun, um unsere Partner zu überzeugen, dass wir auf dem eingeschlagenen Weg bleiben. Aber darüber sprechen unsere Politiker nicht. Für viele Experten war Selenskyjs Versuch, die Antikorruptionsbehörden kaltzustellen, kein Ausrutscher. Sie beobachten, dass die Korruptionsbekämpfung für den ukrainischen Präsidenten nicht an erster Stelle steht. Projekte, die auch von der Europäischen Union eingefordert werden, kommen nicht voran. Ein Beispiel, das neu geschaffene Büro für ökonomische Sicherheit, kurz BEB, das Steuer- und Wirtschaftskriminalität verfolgen soll. Selenskyj weigert sich, dessen Leiter zu ernennen, obwohl das Gesetz das vorschreibt und ein Kandidat von einer unabhängigen Kommission ausgewählt wurde. Daria Kalinyuk von der Organisation Zentrum für Korruptionsbekämpfung.
Сам кандидат – це топ-керівник НАБУ, детективів НАБУ.
Der Kandidat ist einer der führenden Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros, NABU. Er ist schon mehrfach vom Geheimdienst auf seine Zuverlässigkeit überprüft worden. Die Regierung überschreitet hier eine rote Linie. Sie erlaubt sich, ein Gesetz einfach nicht auszuführen. Der Vorwurf, der hier im Raum steht, Selenskyj verhindert, dass das Büro für ökonomische Sicherheit voll funktionsfähig wird und damit eine weitere Behörde, die er nicht kontrollieren kann. Eine ähnliche Situation beim Verfassungsgericht. Es ist unterbesetzt und deshalb kaum handlungsfähig. Dem Präsidenten liegen seit Monaten 4 Richternominierungen vor, ebenfalls ausgewählt von einer unabhängigen Kommission. Aber nur einen Richter hat er bisher bestätigt. Auch das Verfassungsgericht ist eine Behörde, die Regierungshandeln kontrolliert. Es gibt also an vielen Stellen Stillstand und an manchen sogar Rückschritte. So sei es bei der Gerichtsreform, sagt Mikhailo Zhernakov von der Organisation De Jure. In einer wichtigen Kommission wird es vorerst keine internationalen Vertreter mehr geben. Die Kommission hat indirekt Einfluss darauf, wer künftig Richter wird. Das Mandat der internationalen Experten ist ausgelaufen. Das höchste Richterorgan will diese wichtige Kommission nun mit Hilfe von Organisationen neu besetzen, die absolut nicht reformiert sind. Wenn das so durchgeht, wird das ein weiteres Zeichen, dass sich die Ukraine faktisch von einem EU-Beitritt entfernt. Hier braucht es ein Gesetz, das die internationalen Experten in diese Kommission zurückbringt. Dazu muss man wissen, wenn ein ukrainischer Experte ein Organ als nicht reformiert bezeichnet, dann heißt das, es gehört zum alten, korrupten Gerichtssystem, das die Ukraine versprochen hat, nach und nach abzuschaffen. Die Einschätzung vieler ukrainischer Nichtregierungsorganisationen ist also, das Parlament dürfte heute Selenskyj folgen und seinen Fehler von vergangener Woche ausbügeln. Damit hat der Präsident aber noch lange nicht bewiesen, dass er die Korruptionsbekämpfung wirklich ernst nimmt.
Florian Kellermann berichtete über Präsident Selenskyj und seinen Umgang mit Korruption in der Ukraine. Und das war die Frühausgabe von Krieg und Terror. Mein Name ist Claudia Drews und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.